Ich lese den Text für die Predigt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 55. Elisabeth war im 6. Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt, der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich: Was hat dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen und über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dir dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im 6. Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Bald danach machte sich Maria auf den Weg. So schnell sie konnte, wanderte sie zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt. Was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung. Da sagte Maria: Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt zu deinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit.
Guten Morgen, ich spreche zu Beginn ein kurzes Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Text, vielen Dank für dieses besondere Lied, das wir gerade gehört haben. Wir bitten dich, dass du unser Herz aufmachst und wir hören können, was du zu uns sprechen möchtest durch diese Zeilen heute Morgen. Amen. Heute seht ihr hier vorne schon zwei Weihnachtsbäume stehen. Das ist in diesem Jahr unser ein bisschen besonderer und ich finde ganz schöner Adventskranz sozusagen. In der Mangelung an Kerzen, die wir hier irgendwie gut anzünden können, dachten wir stellen einfach jeden Sonntag einen neuen Baum hin. Das sieht man dann auch von hinten und es wird irgendwie deutlich. Wir sind jetzt so langsam schon so mittendrin in der Adventszeit. Ich finde so ab dem zweiten Advent so, da gibt es irgendwie keine Entschuldigung mehr. Da haben es dann alle mitbekommen, die Räucherstäbchen, die qualmen vielleicht. Die Kerzen sind angezündet. Also jetzt ist irgendwie so mittendrin Advent. Und Advent, ein Merkmal davon sind natürlich Weihnachtsmärkte und Glühwein und irgendwie so diese schönen Sachen, letzte hektische Besorgungen. Aber ich finde, ein Merkmal, das noch viel wichtiger ist oder das mir in dieser Zeit jedes Jahr auffällt, ist, dass diese Wochen, diese Zeit vor Weihnachten so einen ganz eigenen Soundtrack haben. Diese ganze Zeit lebt von so eigenen Liedern, die eben auch eigentlich nur in dieser Zeit gespielt werden. Sowohl hier bei uns in der Gemeinde, wir waren gestern auch an der Sophienkirche und haben dort ein Adventsliedersingen gemacht. Und es ist irgendwie so schön, weil man hört sie und singt sie eben nicht ständig, diese Lieder, sondern eben nur in dieser besonderen Zeit. Im Radio laufen auch besondere Lieder irgendwie und irgendwie prägt es so diese ganze Zeit. Und dazu passend schauen wir uns heute im Grunde das erste Adventslied an, das je gesungen wurde. Nämlich das, was wir hier am Ende des Predigttextes gehört haben. Das Lied, das Maria hier singt, oder dieses Gedicht, dieser Psalm, könnte man sagen. Psalmen sind in der Bibel eben Gedichte und Lieder, den Maria hier singt. Und das gucken wir uns ein bisschen näher an. Wir haben ja gerade eine Predigtserie, die so überschrieben ist, wo wir über den Advent nachdenken, unter der Überschrift zwischen Ungeduld und froher Erwartung. Und einerseits ist der Titel passend, weil hier eben eine werdende Mama singt. Ihr wurde gesagt, dass sie schwanger ist oder mindestens schwanger werden wird. Deswegen ist sie auf dieser ersten Ebene schon mal in froher Erwartung. Aber vor allem auch, weil sie mit diesem Baby nicht einfach nur ein Kind erwartet, sondern weil mit diesem Kind eine ganz besondere Hoffnung verbunden ist. Und diese Hoffnung, von der singt Maria eben in diesem ersten Adventslied quasi. Ich weiß nicht, wie es dir dieses Jahr geht, ob du, wenn du auf Weihnachten blickst, auf die Weihnachtszeit, eine bestimmte Hoffnung verbindest damit, vielleicht nach einem hektischen, vollen Jahr ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Vielleicht freust du dich auf ein besonderes Geschenk oder so, oder einfach Zeit mit deinen Liebsten, mit Familie, oder die Hoffnung, dass es dieses Jahr nicht ganz so schlimm wird, wie ihr euch streitet, oder was auch immer es sein mag. In jedem Fall bestimmt gute Hoffnungen. Und trotzdem vermutlich andere Dinge als die, von denen Maria hier so singt. Die Hoffnung, die Maria hier zum Ausdruck bringt, ist eine Hoffnung, die so radikal fast war oder ist, die so stark ist, so krass, dass sie teilweise sogar zensiert wurde. Und zwar ausgerechnet in einem erzkatholischen Land wie Argentinien, Mitte des letzten Jahrhunderts, als es dort die Militärjunta an der Macht war, die Militärdiktatur, wurde dieser Text aus den Gottesdienstliturgien rausgestrichen und zensiert, weil die MachthaberInnen Angst hatten vor dem, was hier besungen wird in diesem Text. Hier geht es nicht einfach um irgendwie friedliche Weihnachtsstimmung oder sowas, sondern da steckt ganz schön viel drin. Da steckt ganz schön viel Potenzial für soziale Unruhe fast drin, könnte man sagen. Dieses erste Adventslied ist eigentlich fast so eine Art Revolutionshymne. Und die schauen wir uns heute ein bisschen näher an und überlegen, was da auch für uns heute, 2000 Jahre später, für eine Hoffnung auch für unser eigenes persönliches Leben drinsteckt in diesem Lied. Und wir tun das in drei Abschnitten, in drei Gedankengängen. Das erste ist, was ist denn diese Hoffnung, diese revolutionäre, von der Maria singt? Ja, was soll an Weihnachten passieren, könnte man sagen. Das zweite ist, wie passiert Weihnachten? Wie soll diese Hoffnung auf die Welt kommen und sich so ausbreiten und entfalten? Und dann drittens die Frage, wann ist eigentlich genau Weihnachten? Abgesehen vom 24.12. Aber wann passiert eigentlich das, wovon hier gesungen wird? Also, erster Punkt, was passiert an Weihnachten? Wir schauen uns mal kurz das Setting an, das hier so in dem das hier passiert, in dem Maria anfängt, dieses Lied zu singen. Und wir haben die Story so im ganzen Kontext gehört. Ein Engel kommt und besucht sie, kündigt ihr eben an, dass sie schwanger werden wird. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Cousine Elisabeth, die ist schon schwanger. Zu der geht dann Maria auch anschließend hin. Die beiden Frauen begegnen sich und dann begrüßt Elisabeth sie mit diesen total schönen Worten. Gesegnet bist du unter allen Frauen, gesegnet ist das Kind in deinem Bauch und das eine Kind hüpft vor Freude. Und irgendwie ist diese ganze Szene auf den ersten Blick so voller Harmonie und so schön. Ja, zwei schwangere Frauen begegnen sich und eine gratuliert der anderen und die andere fängt dann auch noch an zu singen. Das ist so fast ein bisschen wie in so einem Disney-Film irgendwie. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude. Bis dahin klingt das irgendwie so harmonisch und schön. Und dann biegt der Songtext aber ganz schön schnell in eine andere Richtung ab. Dann wird es eher so Punkrock statt Disney irgendwie. Ich lese nochmal ab Vers 51. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Es klingt auf einmal nicht so nach dem lieben Advent oder so, sondern eher nach Che Guevara. Wovon Maria hier singt, ist tatsächlich eine ganz schön krasse Hoffnung auf Dinge, die man eigentlich so als soziale Revolution bezeichnen könnte. Maria ist der Überzeugung, dass wenn das stimmt, was Gott ihr versprochen hat und angesagt hat, wenn das stimmt, was dieses Kind, das sie im Bauch hat, tatsächlich ist, wie es der Engel gesagt hat, dann wird das ganz schön was verändern auf dieser Welt. Dann wird es handfeste, soziale, ökonomische Folgen haben. Dann werden Hungernde nicht mehr hungern. Dann werden Reiche vom Thron gestoßen. Dann werden Machthaber entmachtet. Das ist keine harmlose Botschaft. Und man kann verstehen, warum Diktatoren Angst vor diesem Lied hatten. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, den ich sehr schätze, hat über dieses älteste Adventslied Folgendes gesagt. Ihr findet das Zitat ganz vorne im Programmheft. Ihr könnt gerne mitlesen. Dieses Lied der Maria ist das älteste Adventslied und zugleich das leidenschaftlichste, wildeste, man möchte fast sagen revolutionärste Lied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Nichts von den süßen, wehmütigen Tönen manchen unserer Weihnachtslieder, sondern ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen, gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Man könnte sagen, wenn man jetzt mal nur das hier nimmt, die Botschaft von Weihnachten, die Hoffnung von Weihnachten, die ist, dass Gott das Unrecht und das Leid auf dieser Welt sieht. Dass er sieht, dass hier etwas nicht in Ordnung ist und dass es tiefgreifende Ungerechtigkeit gibt. Und dass er sich damit nicht zufrieden gibt. Dass er nicht einfach sagt, so ist das jetzt halt, da kann man nichts machen, sondern im Gegenteil, dass Gott Himmel und Erde in Bewegung versetzt, um etwas daran zu ändern. Maria singt, dass er die Unbedeutenden emporhebt. Man könnte sagen, die Erniedrigten, die deren Würde oft mit Füßen getreten wird. Gott sieht das, den erniedrigenden Umgang, den so viele Menschen erleben, nicht nur irgendwo weit weg, sondern ich glaube auch bei uns heute in unserer Gesellschaft. Gott sieht, wenn auf Ämtern Menschen ihr ganzes Leben irgendwie offenlegen müssen, nur um irgendwie ein bisschen Sozialhilfe zu bekommen oder mit der Angst leben müssen, trotzdem am Ende vielleicht abgeschoben zu werden. Gott sieht Schüler und Schülerinnen, die Angst haben vor der Pausenglocke, weil sie Mobbing und Ausgrenzung auf dem Schulhof erfahren. Gott sieht, dass Menschen sich nicht mehr sicher fühlen, weil sie zu bestimmten religiösen und ethnischen Gruppen gehören und mit Diskriminierung und Verfolgung rechnen müssen oder keine Wohnung bekommen oder sonst wie schikaniert werden. Das Lied, von dem Maria singt, heißt, Gott sieht das und er gibt sich damit nicht zufrieden. Er will an diesen Verhältnissen etwas ändern. Das ist das Versprechen und das ist die Hoffnung, von der Maria singt. Und es klingt vielleicht im ersten Moment fast so ein bisschen nach Wahlkampfrhetorik, ja, soziale Ungerechtigkeit und wir werden was dagegen tun oder so. Aber ich glaube, da ist wichtig zu verstehen, dass Maria selbst eine von denen ist, über die sie hier singt. Eine von denen am Rand, eine von denen, die marginalisiert sind, eine von denen, die keine großen gesellschaftlichen Aufstiege oder so erwarten können. Maria selbst steht stellvertretend für diese ganzen Menschen. Sie singt davon, dass sie die demütige Dienerin Gottes ist hier. Und demütig ist ja manchmal gerade so im christlichen Bereich auch so ein ganz positiv aufgeladener Begriff, aber was mit diesem Begriff hier gemeint ist im Text, ist nicht so eine fromme, moralisch demütige Haltung, sondern damit ist gemeint, dass Maria Demütigung in ihrem Leben erfahren hat. Und wahrscheinlich auch damit rechnet, dass sie noch weiter Demütigung in ihrem Leben erfahren wird. Was klar ist, Maria ist in einer total prekären Situation hier in dem Moment. Sie ist vielleicht 14 Jahre alt, irgendwie ein Teenager, eigentlich schon verlobt mit diesem Mann Josef, aber jetzt wird sie schwanger, bevor sie verheiratet ist. In dieser antiken Kultur, in dieser Schamkultur. Und ob man ihr das so abkaufen wird mit dem, was der Engel ihr so gesagt hat, eher fraglich. Manchmal lesen wir so Texte mit einer gewissen Herablassung gegenüber Menschen in der Antike, dass sie hier irgendwie dem Engel zuhört und sofort glaubt. Und damals hat man ja auch noch an Geister und sonst wie oder sowas geglaubt. Und deswegen nimmt sie das einfach so für bare Münze. Aber eigentlich ist das nicht ihre Reaktion. Maria erschrickt erstmal total, als sie das hört. Und natürlich erschrickt sie, weil sie weiß, was das für sie für soziale Ausgrenzung mit sich bringen kann. Sie fragt kritisch nach, wie das überhaupt auch gehen kann und funktionieren soll. Und sie muss definitiv in dieser Schamkultur damals damit rechnen, dass ihr Kind als Bastard und als uneheliches Kind gelten wird und dass sie vermutlich Scham, Beschämung und Ausgrenzung erleben wird. Maria hätte guten Grund gehabt, hier nicht in Jubel und Freude auszubrechen. Aber sie tut es trotzdem. Sie tut es trotzdem, weil sie eben genau hofft, dass das, was am Ende dabei rauskommt, dass diese Hoffnung, die sich mit der Geburt von ihrem Kind verbindet, die Hoffnung ist, dass gerade so Menschen wie sie erleben, dass sie nicht weiter entwürdigt und gedemütigt werden, sondern dass Gott sie aufrichtet, dass Gott kommt und auf ihrer Seite steht, dass Gott parteiisch ist sozusagen für sie und viele andere unterdrückte Menschen. Die Botschaft von Weihnachten, was passiert an Weihnachten, was ist diese Hoffnung? Es ist die Hoffnung, dass Maria darauf vertraut, dass es Gott nicht egal ist, wie es hier zugeht, dass er das sieht, dass es ihn nicht kalt lässt und dass er mitten hineinkommen will in dieses Leid, um eben etwas daran zu verändern. Und genau diese Veränderung, das hofft Maria, die kommt eben mit der Geburt von ihrem Kind. Jetzt könnte man ja weiter fragen, okay, aber wie? Wie soll das Ganze funktionieren? Zweiter Punkt. Wie kommt der Retter sozusagen? Wie passiert Weihnachten? Wie soll diese Hoffnung umgesetzt werden? Und nach dem, was ich bis jetzt gesagt habe, nach dieser Ansage, würde man ja damit rechnen, dass Gott irgendwie als Krieger kommt, als Revoluzzer, der sich irgendwie Guerillatrupps aufbaut oder der irgendwie gleich mit Blitzen und sonstigen Machtdemonstrationen irgendwie kommt. Aber es passiert ja ganz anders. Ja, Gott sieht das Leid und es ist ihm nicht egal und er kommt, um etwas daran zu verändern, aber er kommt ganz anders als gedacht. Er kommt irgendwo und nirgendwo zur Welt, kaum beachtet von irgendwem, der Rang und Namen hat. Man könnte sich ja fragen, ob das von Gott strategisch so richtig geschickt ist, wenn er all das machen will, was hier angekündigt ist. Dann wäre es doch viel geschickter, wenn Jesus irgendwie in einem Palast zur Welt kommt, wo ihm vielleicht eine Beamtenkarriere in die Wiege gelegt wird oder dass er irgendwo zur Welt kommt, wo er dann als Militär erzogen werden kann, wo er irgendwie dann echt was bewegen kann, wo er irgendwie Feldherrnstatus irgendwann erlangen kann oder irgendwie sowas. Aber doch nicht als Kind von armen, einfachen Eltern. Wie soll das irgendwie dazu führen, dass er diese Macht in seinem Leben bekommen wird, die nötig ist, um an diesen Verhältnissen was zu ändern? Zumindest, wenn ich so drüber nachdenke, merke ich, mein Gerechtigkeitsempfinden würde irgendwie was anderes sagen. Dass wenn das eintreten soll, von dem Maria hier singt, dann muss doch Gott irgendwie kommen und da mal auf die Pauke hauen und mal richtig Revolution machen und mal richtig die bestrafen, die Unrecht tun. Vielleicht kennt ihr das irgendwie auch. Aber Gott scheint das ganz anders zu sehen. Es ist so ein Paradox an Weihnachten, dass auf der einen Seite es hier um nicht weniger als um die Erlösung der Welt geht, von Unrecht und Leid und Demütigung. Und auf der anderen Seite Gott eben nicht mächtig und stark auf diese Welt kommt, sondern als Bündel in Windeln gewickelt. Als kleines, schutzloses Baby, könnte man sagen. Und ich glaube, das sagt uns aber ganz viel darüber, wie Gott sich Erlösung vorstellt. Es ist für uns vielleicht intuitiv im ersten Moment nicht ganz leicht zu verstehen und vielleicht sogar ein Stück weit unbefriedigend, wie Gott auf die Gewalt dieser Welt reagiert. Aber er macht es so, dass er sich im Grunde dieser Gewalt ausliefert. Er kommt schutzlos als Baby auf die Welt. Das Gegenteil von Macht und Stärke und Dominanz. Aber was das bedeutet, wenn man mal nochmal drüber nachdenkt, ist, dass Gott im Grunde hier anfängt, die Gewaltspirale zu durchbrechen. Gottes Reaktion auf Gewalt und Unrecht und Leid und Demütigung ist nicht, dass er es mit gleicher Münze heimzahlt. Gottes Reaktion auf Gewalt ist nicht gegen Gewalt, sondern Gottes Reaktion ist im Gegenteil, dass er sich dem sogar noch immer weiter ausliefert. Das ist auch der Grund, warum Weihnachten und Ostern eigentlich so eng zusammengehören. An Ostern denken wir daran, dass Jesus tatsächlich an der Gewalt, an der Lieblosigkeit, an der Beziehungsunfähigkeit, an dem Hass dieser Welt gestorben ist und zugrunde gegangen ist. Auch da wieder hat er sich dem am Ende ausgeliefert. Sogar noch so, dass er verhöhnt wird dafür und verspottet und ihm gesagt wird, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch runter vom Kreuz. Und er verzichtet darauf, auf jegliche Machtdemonstration. Im Gegenteil, er bittet sogar noch am Kreuz für seine Verfolger und seine Feinde und betet zu Gott, dass er ihnen vergibt. Jesus antwortet auf Gewalt nicht mit Gegengewalt, sondern mit Nächstenliebe und sogar mit Feindesliebe. Er steigt einfach aus diesem Spiel aus, das wir alle miteinander auf dieser Welt so oft weiterspielen. Und er durchbricht damit diese Spirale, in der auf Gewalt mit neuer Gegengewalt geantwortet wird. Das ist der eine Aspekt, was Weihnachten darüber aussagt, wie Gott sich Erlösung quasi vorstellt, wie diese Revolution durch diese Welt gehen soll. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Aspekt, und das ist, finde ich, fast ein nochmal persönlich tröstlicherer Gedanke. Und das ist der Gedanke, dass wenn Gott so auf die Welt kommt, als kleines Baby, als Mensch, dann heißt das, dass Gott unsere Not, unser Leid tatsächlich ganz intim und auf persönliche Art und Weise kennt. Nicht nur aus der Vogelperspektive theoretisch, sondern so, dass er sich selbst diesem Leid ausliefert, dass er das mitleidet. Und was das heißt, ist, dass Gott wirklich und im tiefsten weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein, auf dieser Welt zu leben. Er weiß das, weil er das in Jesus an seinem eigenen Leib erfahren hat, mit allen Tiefen, die so zum menschlichen Dasein dazugehören. Wie es sich anfühlt, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn geliebte Menschen sterben, um die man weint. Gott weiß aus nächster Nähe und weil er es selber erfahren hat, wie es ist, Teil einer Welt zu sein, die voller Hass und Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit ist. Er erlebt Verrat von Freunden bis zur tiefsten Einsamkeit. Und das bedeutet, dass das alles Dinge sind, bei denen Jesus sagen kann, wenn wir das erleben, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe das selber auch erlebt. Und ich glaube, deswegen kann unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu Jesus uns ganz persönlich so eine ganz tiefe Hoffnungsperspektive geben. Weil er sich im Grunde mit uns und unserer Not so tief solidarisiert. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht, wo du vielleicht Schmerz hast, ob du das gerade kennst, wo du Verlust erlebst, wo Beziehungen nicht heil sind, wo du vielleicht sogar Angriffe erlebst und durchmachst, wo du wund bist und verletzt. Dann will ich dir das zusprechen, dass Gott das sieht und kennt, und zwar nicht nur theoretisch, sondern wirklich und aus nächster Nähe kann er sagen, ich fühle mit dir und ich stehe da mit dir an deiner Seite. Und du kannst gerade in diesem Leid meine Gegenwart erleben und kennenlernen, weil ich das kenne und dich darin nicht alleine lasse. Was sagt das über Gott, dass er sich die Revolution so vorstellt? Es ist nicht einfach nur billiger Trost, sondern ich glaube, dass damit Jesus wirklich etwas Neues angefangen hat. Eine Möglichkeit, aus diesem Spiel eben auszusteigen, eine Möglichkeit, echte, empathische, solidarische Barmherzigkeit und Nächstenliebe bis hin zu Feindesliebe zu leben. So wie Jesus mit Menschen umgegangen ist am Rand der Gesellschaft, mit Frauen, mit anderen, sich solidarisiert hat, mit Leuten, die sonst eben nicht irgendwie Möglichkeiten hatten, gesehen zu werden. So wie Jesus Vergebung vorgelebt hat und beigebracht und gelehrt hat, da hat tatsächlich so eine Art Revolution angefangen mit ihm. Und ich glaube, sie geht eben mit uns im besten Fall weiter. Ich möchte euch noch ein Zitat vorlesen, es ist nicht im Programmheft, aber Papst Franziskus hat das einmal so gesagt und ich finde, er trifft es ganz gut. Die Barmherzigkeit Gottes verwandelt das Herz des Menschen und lässt ihn eine Liebe erfahren und befähigt ihn so seinerseits zu Barmherzigkeit. Es ist ein stets neues Wunder, dass die göttliche Barmherzigkeit sich im Leben eines jeden von uns ausbreiten kann und uns zur Nächstenliebe motiviert. In anderen Worten, wenn wir diese Nähe und Gegenwart von Gottes Liebe in unserem Leben spüren und erfahren, wenn wir erleben, dass Gott bei uns ist, mit uns steht, mit uns mitfühlt, dann macht uns das wiederum zu Menschen, dann kann das uns nach und nach verändern und verwandeln zu Menschen, die mit anderen so umgehen, die diese Nächstenliebe weitergeben können, die solidarisch und liebevoll und barmherzig bei anderen an der Seite stehen, wenn sie Leid erleben. Und wenn sich das ausbreitet, tatsächlich, dann hat das ganz schön revolutionären Charakter, glaube ich. Das wäre was ich auf dieser Welt gerne miterleben wollen würde. Und gleichzeitig, auch wenn wir das vielleicht sogar anfangen zu leben, wenn wir davon erfasst werden, wenn das etwas ist, was irgendwie für uns realer und wichtig wird in unserem Leben, dann sehen wir ja trotzdem noch, dass das Ganze irgendwie noch nicht ganz durchgesetzt ist, dass sich das noch nicht vollendet hat, so im Gegenteil, wenn wir uns in der Welt umgucken. Das heißt, da bleibt irgendwie so ein Hoffen und so ein Warten auf den Tag, wo Gott das einmal vollständig alles umsetzen und durchsetzen wird. Und auch das ist was wir aber von Maria, glaube ich, hier ganz gut lernen können. Das ist mein letzter Punkt. Bei Maria gibt es ja auch schon diese Spannung irgendwie. Sie singt dieses Lied in einem Moment, wo sie vermutlich schon schwanger ist, wo sie von Gott schon diese ganzen Versprechen bekommen hat. Aber geboren ist das Kind ja eben noch nicht. Also die Erfüllung von diesem Versprechen ist schon irgendwie spürbar, da ist schon was im Werden, aber geboren ist das Kind eben noch nicht. Das ist ja genau diese Spannung, die jede Schwangerschaft irgendwie hat, dass da schon jemand ist, schon etwas da ist und sich auch ausbreitet und irgendwie spürbar wird und erlebbar wird. Und man fiebert dem aber umso mehr, immer mehr entgegen, bis das Kind dann tatsächlich auf der Welt ist. Das, wovon Maria singt in diesem Adventslied, das ist noch im wahrsten Sinne des Wortes Zukunftsmusik ein Stück weit. Aber sie kann es eben jetzt schon anfangen zu spüren und zu erleben, dass da was losgeht. Und ihr Vertrauen ist darum jetzt schon so stark, dass sie diese Zukunftsmusik, dieses Lied schon so singt, als wäre es heute schon wahr. Vielleicht ist es auch so ähnlich mit unserem Glauben heute wie bei Maria. Dass auch wenn wir sagen, da hat was angefangen bei Jesus. Da hat was angefangen, was dieses revolutionäre Nächstenliebe-Potenzial quasi hat, dann ist es ja eben trotzdem noch so, dass wir darauf warten und uns vielleicht sogar danach sehnen, dass sich das überall und so richtig und vollständig durchsetzen wird, weil noch ist es offensichtlich nicht passiert. Das heißt, von Maria kann man auch dieses Vertrauen irgendwie ein Stück weit lernen, darauf zu hoffen, dass das, was wir jetzt schon sehen, tatsächlich sich irgendwann vollständig durchsetzen wird. Und es muss nicht so von jetzt auf gleich und auf einen Schlag passieren. Auch das ist bei Maria ganz interessant. Im ersten Moment, wo sie diese Botschaft vom Engel hört, ich habe es schon gesagt, reagiert sie mit einer gewissen Skepsis. Moment mal, wie genau soll das funktionieren? Im zweiten Moment sagt sie dann irgendwie, ich bin deine Dienerin. Das klingt irgendwie in dem Moment nach so einer Art rationalen Antwort, wo sie sagt, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein. Und dann braucht es aber noch mal eine Weile, bis es dann heißt, dass ihr Herz voller Jubel ist und sie so richtig und ganz davon ergriffen wird sozusagen. Es ist so eine Art schrittweise Entwicklung bei Maria. Und ich glaube, das dürfen auch wir uns zugestehen, dass es diese verschiedenen Schritte gibt. Dass es in Ordnung ist, seine Skepsis auch manchmal zu haben, angesichts all dem, was so wir mit unserem Verstand begreifen und sehen in dieser Welt, seine Skepsis zu haben, ob Gott wirklich mal sich durchsetzen wird mit seinen Ideen von Nächstenliebe und sogar Feindesliebe, von Barmherzigkeit, von Gnade. Daran kann man schon seine Skepsis haben, aber man darf eben auch lernen, Gott immer stärker zu vertrauen und das ernst zu nehmen und mitzuerleben, wie das eben sich doch schon anfängt auszubreiten, nach und nach. Das ist die Art von Glaube, die Maria hat, dieses Vertrauen und diese Hoffnung. Ein Glaube, der nachfragt und nachhakt, und trotzdem anfängt, Gott zu glauben und zu vertrauen, dass er es gut meint und dass er wirklich Gutes im Sinn hat. Für diese Adventszeit, für diese Wartezeit auf Weihnachten wünsche ich dir ganz besonders, dass du das für dich erleben und spüren darfst, diese Hoffnung. Auch angesichts all dem, wo du vielleicht nicht siehst, wie sich Hoffnung ausbreitet und durchsetzt, dass du Vertrauen lernen darfst, dass Gott es gut meint, dass auch dir seine solidarische, empathische, mitfühlende Barmherzigkeit und Liebe gilt, dass er dir nah sein will in deinem Leid, genauso wie in deinen guten Momenten. Ich wünsche dir, dass du genau das erleben und spüren darfst. Und der Anfang dazu, der ist schon gemacht, der ist schon passiert. Der Anfang dazu, der liegt in einer Krippe in Windeln gewickelt. Der Anfang dazu, das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Amen.